Ubisoft hat getwittert, Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows. Tune in for the official Cinematic World Premiere trailer on May 15th, 9 a.m. PT. Ubisoft hat das neue Assassin's Creed, naja, was heißt angekündigt, aber konkretisiert. Es gibt da auch irgendwie schon so einen Trailer-Premiere-Leak. Das Spiel wird am 15.11. erscheinen für aktuelle Konsolen, PC und PlayStation 4. Und es sieht, man sieht natürlich noch nicht viel, aber das Bild, was da auf Twitter zu sehen ist, es sieht sehr chinesisch-japanisch aus. Ich will hier niemanden auf den Schlips treten, ich weiß nicht, welche Zeichen das sind, aber es geht wohl wahrscheinlich so Richtung, ich würde mal sagen, Rise of the Ronin, würde ich mal so behaupten. Ich glaube, das war auch schon so vorher gerüchtet, dass der Codename Red-Teil in die Richtung geht und so eine Mischung aus Ghost of Tsushima und Rise of Ronin wird. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das schon mitbekommen?
Ja, und das könnte mir nicht egaler sein. Ich weiß nicht, aber die Assassin's Creed-Reihe ist für mich persönlich mit Valhalla irgendwie an so einem Ende angekommen, dass es mir, wie schon gesagt, eigentlich vollkommen egal ist, was das für ein Spiel wird.
So schlimm.
Ja, ich hab's verloren, komplett.
Ich kann das auch nachvollziehen, weil also irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Setting kommt schon wieder so 4 Jahre zu spät oder so.
Ja,
also ich habe einfach gefühlt 4 Spiele.
Alle in der sind schon durch.
Alle sind schon durch. So, du hast einfach so den Peak mit Ghost of Tsushima gehabt. Was will Assassin's Creed jetzt eigentlich? Jeder hat danach geschrien vor 10 Jahren, da hätten sie es machen können. Ich muss auch sagen, gerade wie die Call of Duty-Reihe, ich habe ja neulich noch ein Ranking gemacht zu Call of Duty, da habe ich auch wieder gemerkt, diese Reihen haben sich so unfassbar totgelaufen. Ist ja irgendwo klar, nach 20 Teilen oder so, jedes Jahr ein Release. Es ist einfach, es ist verbrannte Erde. Ich habe bei Mirage gemerkt, ja, natürlich gehen sie back to the roots und das macht auch wieder, du kriegst so ein paar Flashbacks und das macht auch Spaß, aber diese Begeisterung, die es mal ausgelöst hat, kann es schon lange nicht mehr irgendwie erzeugen. Also entweder kriegen sie wieder einen neuen Drive oder das Ding ist einfach, keine Ahnung, das Ding kriegt noch seine Fans. Natürlich, jetzt wird sich wieder verkaufen. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck.
Wird es das? Wie sind die Verkaufszahlen von Mirage gewesen? Also ich muss dazu mal heute sagen, kam mein Assassin's Creed Mirage endlich für 20 Euro bei Amazon war das gerade für einen Prime-Deal oder so. Das finde ich eigentlich gefühlt für mich ein Schnäppchen. Ich kann mich selten daran erinnern, dass ein aktueller Assassin's Creed-Titel gefühlt ein halbes Jahr nach Release nur noch 20 Euro kostet. Ne? So schnell, so günstig, das ist doch schon, also klar, das war nur ein 50-Euro-Spiel. Es hat, glaube ich, nur 50 zum Release gekostet, oder? Ich will nichts Falsches erzählen.
Ja, es waren so ein so 40, 50. Ja,
also keine 70, nur, ne? Aber genau. Trotzdem, es ist weit unter der Hälfte mittlerweile, ne?
Also hier habe ich eine ich lese jetzt gerade nur die Headline, ja. Assassin's Creed Mirage has been a big success for Ubisoft.
Boah,
siehst du. Ich kann mir okay. auch, also ich glaube schon, dass trotzdem der Name zieht. Es ist auch, also Ubisoft geht's auch richtig schlecht zurzeit. Also so wie ich das jetzt durch den ganzen Microsoft, das ganze Microsoft-Dilemma ist so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen so, will nicht sagen in die Recherche begeben, aber ich habe so ein bisschen nachgelesen. Ubisoft geht's so schlecht, weil das Avatar-Spiel war ewig in Entwicklung. Es hat so viel gekostet und genauso wie Skull and Bones natürlich, was auch ewig in Entwicklung war. Also die haben momentan so dermaßen, ich meine, Avatar ist ein gutes Spiel geworden, aber es ist einfach hinter den Erwartungen und vor allen Dingen gemessen an denen, was da eingesetzt worden ist, ist richtig
viel. Es ist halt
viel.
Sorry. Ja, erzähl weiter. Ich wollte nur sagen.
Nee, ich wollte nur sagen, Ubisoft geht's momentan wahrscheinlich richtig, richtig schlecht. Die werden wahrscheinlich auch noch Stellen abbauen, wie fast überall. Und deswegen Assassin's Creed muss jetzt richtig sitzen, glaube ich. Ich glaube, das ist schon, wenn das jetzt noch floppen sollte, was auch immer da noch kommt, das wäre, glaube ich, für Ubisoft schon echt das wird dann richtig kritisch.
Ja. Ich wollte nochmal fragen, Avatar. Weißt du da irgendwie, ob das ein Verkaufshit war? Weil, hat man ja nie wieder was gehört. Also es ging ja völlig unter, weißt du? Da ist keine Mund-zu-Mund-Werbung. Also niemand sagt so, ey, du musst mal zocken, außer du. Ich glaube, du bist der Einzige, der gesagt hat, war ja ganz nett. Und ich glaube, du bist doch der Einzige, der das Gefühl gespielt hat. Ne?
Ich habe es auch gespielt, ich fand es auch gut.
Okay, ich fand es beide gut.
Es ist auf jeden Fall, ich weiß, ich habe jetzt leider noch keine Zahlen, weil es ist noch recht frisch. Es ist, glaube ich, auch in den, ich habe jetzt zum Beispiel hier UK Sale Charts ist Avatar in den Top 10 einge, reingeschlittert auf Platz 5 oder sowas im Dezember, ist jetzt natürlich nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, es gibt so einen gewissen Markt, den wir nicht ergründen können, das sind so die Ubisoft Hardliner oder so, die einfach alles kaufen, was Open World-mäßig ist. Ich glaube aber, wie gesagt, auch aufgrund der langen Entwicklungszeit und dem Namen der Lizenz, die dahinter steht, ist das irgendwie wahrscheinlich auch wieder.
Das wird teuer sein.
War sehr, 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 sehr teuer.
Da waren sicherlich 4-5 Studios von Ubisoft dabei, 1000 Leute.
Sicherlich, ja. Ne?
Dann, wie du schon sagst, die Lizenz ist richtig teuer wahrscheinlich, Avatar. Das war einfach ein gigantisches AAA-Projekt und in letzter Zeit hört man es ja öfter, ne? Der AAA-Markt ist gerade am bröckeln. Die fahren sich da immer weiter in eine Wand und es gibt mehr Desaster denn je. Jetzt zum Beispiel habe ich gehört, das Suicide Squad Ding hat 200 Millionen Verlust gemacht, ne? ja, ach, völlig unerwartet. Scheiße. Natürlich haben wir glaube ich vor anderthalb Jahren schon im Podcast gesagt beim Release, dass das nichts wird.
Ja, aber jetzt aber mal ganz kurz zurück zu Assassin's Creed Shadows. Jawohl, da haben wir eigentlich schon alles gesagt. Interessiert uns nicht, also das passt.
Ich wollte reinsteigen und sagen, es ist immer komischerweise, irgendwie ist Assassin's Creed ausgelutscht, aber man hört dann doch hin als interessierter Gamer und denkt, oh ja, es ist halt doch irgendwie auch Assassin's Creed und Ninjas beziehungsweise irgendwie so chinesische Richtung könnte geil sein. Shadows spricht ja dafür, dass es sehr stealthy wird, ne? Mhm. Dass die da vielleicht mal wieder richtig in die Richtung kerben, in die Kerbe schlagen. Vielleicht Richtung Splinter Cell mäßig, weißt du, die haben ja Erfahrung in dem Gebiet. Das richtig stealthy machen. Und halt da dann auch mal diesem ganzen Setting noch einen anderen Anklatsch geben. Halt Ghost of Tsushima war ja auch genauso, ich weiß nicht, wie Rise of Ronin war, aber Ghost of Tsushima war ja mehr Open-World-Action anstatt Stealth, obwohl du da auch stealthen konntest. Vielleicht geht's da aber wieder mehr so Richtung, ja, keine Ahnung, wie hießen die Spiele auf der PS1?
Tenchu,
genau, und sowas halt. Und da denke ich dann schon wieder, ha, vielleicht doch, vielleicht ist es doch geil.
Weißt du? Ja, aber es ist halt Ubisoft und die Frage ist, was machen die daraus? Machen die daraus einen, in Anführungsstrichen, gameplay-technischen Nachfolger zu Valhalla? Dann haben wir hier wieder so ein Open-World-Rollenspiel mit Stealth-Einlagen und so weiter. Oder machen die daraus eher einen kleineren Titel im Sinne von Mirage, was traditionell ist und da eben auf Stealth setzt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht mehr im Kopf. Finden. Ich habe nicht mehr im Kopf, was Ubisoft zu Assassin's Creed Red, wie es ja damals hieß, kommuniziert hatte. Ich meine, in irgendeiner News haben die mal gesagt, was das für ein Scope wird. Ob das jetzt ein Valhalla-Titel oder ein Mirage-Titel wird, weil die sich ja auch da so ein bisschen zweierlei orientieren wollen. Ne? Von daher kann ich es überhaupt nicht beurteilen. Aber ja, die Ninja-Thematik wird es ja wahrscheinlich sein. Die ist schon super interessant.
Also aber wenn,
es ist
wenn
halt man, Ubisoft.
Genau, das ist das Problem. Wenn man mich jetzt noch mit dem Setting noch kriegen will, dann muss das wirklich mal mutig sein und vielleicht wirklich richtig Tenchu-artig Stealth und gnadenlos und ne, nicht dieses, okay, ich drücke einen Knopf und kletter hier 5 oder 10 Meter Turm runter und es meuchel einen einfach ohne Probleme und tu den einfach in hohes Gras. Das reicht für mich nicht, so weißt du. Es muss schon irgendwie anspruchsvoller sein. Und das wird's wahrscheinlich nicht.
Nee, wollte ich gerade sagen. Dafür ist Ubisoft zu mainstreamig. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist eher das, was du zu Another Crab's Treasure erzählt hast, dass das eine Art Souls-like ist, dass du dir aber ganz, ganz runterbrechen kannst auf ganz, ganz easy Mode und alles so einstellt, dass das jeder wirklich barrierefrei durchkommt. Ein reines, brutales, konsequentes Souls-like, wie es From Software macht, wird es niemals von Ubisoft geben im AAA-Bereich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Nicht, wenn sie da so viel Geld auf eingesetzt haben, dann muss das auch für jeden spielbar sein. Das heißt, entweder wird es ein kleineres Assassin's Creed, wenn es also schwerer wird, oder wenn es doch der große Titel ist, dann ist es eher leichter, würde ich sagen. Tja. Aber naja, momentan, gut, aber dann haben wir das ja abgehakt, ne? Aber ansonsten, Ubisoft, wenn ihr hier ein Placement buchen wollt, ihr seid immer
ich find's einfach so geil mit so einem Running Gag irgendwann mal. Also ist es eigentlich schon. Ist es schon. Und die denken sich ja, die rollen nur mit den Augen. Aber momentan ist ja wirklich viel los. Ne? Also ich mache jetzt hier gerade die Überleitung.
Erzähl mal bitte, was passiert ist die letzten Tage.
Also erstmal muss man ganz kurz sagen, in eigener Sache. Wir haben vor ein paar Tagen eine Breaking News Bonusfolge aufgenommen, weil da ist was passiert in der Gaming-Welt, dass das so wichtig war für uns, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt nochmal eine Bonusfolge auf, weil unser Podcast so ja einfach einige Tage noch hätte dauern müssen. Und deswegen haben wir eine Bonusfolge aufgenommen und da geht es um die Schließung 4 Studios von Microsoft. Und diese Folge könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal angucken. Der YouTube-Kanal ist unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ansonsten geht mal auf YouTube, gebt mal Controller-Poesie ein und nimmt den Kanal, der weniger Abonnenten hat zurzeit.
Noch. Naja, ich glaube, die sind beide mittlerweile so bei 600 Abonnenten. Also ja. Der mit dem schöneren Logo macht
den. Ja, genau. Der mit dem aktuellen Logo, so den anderen. Mit dem
schöneren Design.
Genau. Wie gesagt, da haben wir nochmal über das ganze Thema berichtet, über die Xbox-Sparte und die Schließung der 4 Studios und über die Switch 2, die vom Präsidenten von Nintendo offiziell angekündigt worden ist für das Fiskaljahr 2024, war das?
25.
25, Entschuldigung. Ja. Ganz genau. So, und jetzt muss ich mich ein bisschen, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mal die Dings im Kopf. Also, es ist Folgendes passiert. Anfang letzter Woche hat Microsoft bekannt gegeben, 4 seiner internen Studios zu schließen. Und das waren, also wir machen jetzt mal so einen Rundumblick nochmal, damit, wir haben nämlich da schon relativ viel erzählt, aber es sind ja viele Sachen jetzt mittlerweile wieder passiert, deswegen würden wir jetzt ja auch noch ein bisschen anschließen. Diese Studios waren unter anderem Tango Gameworks, die Macher hinter Hi-Fi Rush, welches ja sehr beliebt war und sehr viele Preise abräumen konnte, und Arkane Austin, das Studio, das mit Redfall auf die Nase gefallen ist, aber davor so Spiele gemacht hat wie Prey beispielsweise, also vom Bethesda-Konglomerat. 2 weitere Studios, wo ich jetzt einfach Roundhouse Studios und das andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Das eine war ein Mobile-Studio, das andere war ursprünglich mal die ursprünglichen Entwickler von Prey, die dann aber auch, ich glaube, nur noch Supportarbeit gemacht haben für Redfall. So war
genau,
das ungefähr.
Genau, das, ne? Genau, das habe ich die ganze Zeit gesucht. So. Richtig, ja. Und der Aufschrei war riesig, es gab viel Emotionales. Danach ist aber mittlerweile kamen noch mal ein paar zusätzliche Sachen ans Tageslicht, aber auch einige Reaktionen. Jetzt würde ich gerne mal an dich weiterleiten, Janse, weil du hast da zum Beispiel die Reaktion von einem von den Tango Gameworks Studios, oder?
Also der Fallout war natürlich schon groß, der Aufschrei war groß und viele haben sich dann halt auch gewundert und da hat ein paar Tage später Matt Booty, der Head of Xbox, ein Interview gegeben, wo er halt gesagt haben, ja, wir wollen uns jetzt fokussieren auf Spiele, die uns Prestige und Preise bringen. Woraufhin die Leute sich von Tango Gameworks natürlich total verarscht gefühlt haben und einer der Entwickler oder Mitarbeiter dort ein Foto gepostet hat bei Twitter mit allen Trophäen, die Hi-Fi Rush abgesandt hat, was unter anderem ein Game Award war, glaube ich, fürs beste Actionspiel, ein BAFTA Award und hast du nicht gesehen und dann einfach nur hingeschrieben, not enough, Fragezeichen und ja, das ging so relativ viral.
Ja, genauso wie der Arkane-Boss von Arkane Lyon, also das französische Studio, der hat sich nämlich auch zu Wort gemeldet über die Schließung von Arkane Austin und die Sache halt mit Microsoft. Und sein Zitat, das geht richtig deep, finde ich. Und er sagt, you say we make you proud when we make a good game, make us proud when times are tough. Und damit hat er eigentlich ins Schwarze getroffen. Denn wenn man das alles ein bisschen verfolgt hat und sich dann auch ein bisschen reingelesen hat, also ich habe dann noch ein bisschen hier und da mal quer gelesen, ich bin jetzt auch kein Experte, ich bin halt auch kein Betriebswirtschaftsexperte und so weiter. Ne? Wir sind alles so Stammtisch-Gequatsche jetzt hier, ne? Braucht man jetzt nicht alles immer so für voll nehmen. Aber was ich da so gelesen habe, fand ich eigentlich auch sehr schlüssig, dass es eben auch darum ging, dass gerade jetzt im Falle von Arkane und Tango diese beiden Studios in der Entwicklungsphase ganz, ganz am Anfang waren, weil ihre beiden Spiele jetzt erst kürzlich erschienen sind. Hi-Fi Rush und Redfall war 2023. Dementsprechend, da sind auch gerüchteweise auch schon wieder einige Mitarbeiter entlassen oder gegangen, worin, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls wäre das einfach nochmal ein großer Kostenfaktor, den man jetzt einfach streichen musste. So, du musst ja das Team erstmal wieder aufstocken, die haben noch kein Spiel jetzt oder haben ein paar Spiele gepitcht, das gab es ja auch als Info, die haben Spiele gepitcht, beispielsweise war Arcane dabei, die gesagt haben, die würden gerne Back to the Roots gehen und einen Immersive Sim à la Dishonored machen und Hi-Fi Rush oder Tango sollte wollte einen zweiten Teil zu Hi-Fi Rush machen. Aber das hätte erstmal gedauert, bis das erstmal entwickelt wird und so weiter. Und die haben halt eben, die bringen keine Einnahmen. Und in der Tech-Industrie ist Personal das, was du am schnellsten loswerden kannst, um Geld einzusparen. Und das hat man dann eben gemacht. Also das ist, wenn du wirtschaftlich denkst, klingt das alles plausibel, aber das ist einfach natürlich auf emotionaler Ebene absoluter Scheiß. Und das ist halt blöd.
Wir können auch davon ausgehen, dass es nicht die letzten Schließungen sein werden, denke ich mal. Ich glaube, jetzt so, Microsoft hat sich den Überblick verschafft über Bethesda. Das hat irgendwie 2-3 Jahre gedauert und räumt da jetzt ein bisschen auf. Und ich glaube, bei Activision ist das Chaos noch größer und das wird sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern, aber auch da wird noch einiges an Federn gelassen werden müssen, denke ich mal. Ne? Und irgendwas wollte ich noch Andi fragen. Du hattest irgendwas
Ich hab heute ein Gerücht erst bei Twitter gelesen, da hat einer geschrieben, Rumor, Rare to be closed. Also, auch da scheinen wohl Gerüchte im Raum zu stehen. Keine Ahnung, wie handfest das ist, ne? Wie gesagt, Gerüchte. Aber die haben ja mit Sea of Thieves das aktuell erfolgreichste Live-Service-Game für Microsoft auf die Beine gestellt. Wenn die jetzt da die Keule raushauen, das fände ich schon richtig heftig. Auf der anderen Seite hat Rare aber seit dem Kauf in 2002 nichts Vernünftiges für Microsoft produziert, außer Sea of Thieves.
Das Sea of Thieves ist ja gar nicht mal so, würde ich doch sagen, für die doch
gerade. Und da schätzt man nicht die Avatare für die 360, ne? Also.
Nee, aber, jetzt aber genau Sea of Thieves ist ja genau das, was doch so ein Studio wie Microsoft oder generell so ein großes Studio haben will. So eine laufende Einnahmequelle. Weil gerade auf der PS5 läuft
das Sea of Thieves. Eins in 22 Jahren.
Das stimmt. Also vielleicht können sie sich aber so aus der Schlinge ziehen. Also es gibt
das da. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also der Publicity, das wäre ein Desaster. Da würden wirklich die Leute würden abdrehen, wenn die Rare schließen. Das können die nicht machen.
Es ist irgendwo scheinbar, also dass dieser ganze Activision Blizzard King Deal erst so richtig, also jetzt ist einfach viel Ballast und wir müssen einfach, also sie müssen super viel das Geld wieder reinholen, so, ne? So muss klingt. So diese 70 Milliarden, das ist auch, ist zwar viel Geld für Microsoft. Auch selbst für die ist das wahrscheinlich dann nicht mal so ein Lapidarbetrag, sondern da wollen die
was sehen. Natürlich nicht, nein. Die muss sich schon irgendwie gegenfinanzieren, ne? Und dass da einiges im Hargen ist bei Microsoft, zahlentechnisch, das sollte uns ja allen auch klar sein. Was wenn, vor allen Dingen deren Moves, was wir da in den letzten halben Jahr mitbekommen haben, ne? Vom Veröffentlichen der Spiele auf PlayStation 5. Und wir haben ja gerade über Sea of Thieves geredet, das ist ein großer Erfolg. Ich glaube, das war Platz 2 der Charts auf der PlayStation 5 beim Release. Wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren viel bis fast alles auch auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Die Gerüchte sind da ja sehr, sehr weit. Also fast alle schreiben ja mittlerweile, ne? Das ist nicht bei weitem nicht die letzten Spiele.
Es ist halt irgendwie blöd, dass letztendlich geht es allen um die Investoren und um die Investoren, also um Quartalsberichte, um Zahlen, die
Wachstum, stimmen müssen. Wachstum ist das Wichtige.
Das ist genau, und das ist das große Problem. Das kannst du bei allen sehen. Es ist ja nicht nur bei Microsoft, das ist ja bei Sony genauso. Die wollen ja auch ihre PlayStation Network-Nutzerzahlen erhöhen und drängen da die PC-Nutzer dazu auf, das irgendwas zu machen. Der Backlash kam mit Helldivers 2, dann haben sie wieder zurückgezogen und was danach kam, war mit Ghost of Tsushima, was auch so eine merkwürdige Sache ist, dass es in einigen Ländern nicht verfügbar ist, in den Ländern, wo PlayStation Network nicht verfügbar ist. Also jeder will einfach Zahlen und Wachstum generieren, um es seinen Investoren vorzulegen und am Ende vom Tag, also es ist sehr kurzsichtig gedacht, weil, und deswegen verstehe ich auch den Aufschrei, Award-winning Studios sind die Spiele, die letztendlich so ein Produkt am Leben erhalten. Und finde ich zumindest, in meiner Meinung.
Ja, es ist ganz einfach, ne? Software sells Hardware. Wir sehen es ja bei Microsoft, die Hardware ist ja wirklich am Struggeln ohne Ende. Ich glaube, die Series X ist mittlerweile deutlich unter dem Xbox One-Niveau, ne? Korrigiert mich, wenn ich das falsch liege, aber die ist wirklich nicht, die verkauft sich einfach nicht. Und das ist eigentlich genau das, was wir schon vor 2 Jahren gesagt haben. Du brauchst halt Gründe in Form von Games, um die Leute auf die Konsole zu ziehen. Da hilft auch kein Abo-Service oder sonstige technische Überlegenheit, die auch nur auf dem Papier stattfindet. Ne? Das ist, die Leute wollen geile Games. Und da ist einfach zu wenig. Aber ich habe auch gerüchteweise gehört, es gibt ja bald den Microsoft Showcase, ne, im Juni. Mhm. Das Ding soll halt, das soll richtig der Knaller werden. Echt? Das soll richtig krass werden. Natürlich, weil es natürlich auch ein bisschen Third Party ist, da wird natürlich auch ein Call of Duty angekündigt und sowas, ne? Das Neue ist ja schon klar. Aber ich glaube, da feuern die aus allen Rohren. Es soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das meiste aber davon halt auch Multiplattform wird. Aber für Gamer allen an für sich ist es natürlich dann cool, ne?
Also, da könnte man ja nochmal, wie gesagt, noch einen Schritt weitergehen, weil wir wollten heute auf jeden Fall auch nochmal darüber sprechen, dass wir nichts zu Hellblade 2 sehen, welches,
oder ein Spiel. Darf ich nochmal, bevor wir zu Hellblade 2 weitergehen, darf ich noch eine Sache kurz sagen?
Ja, gerne.
Oder Andi, kannst du das kurz sagen? Wir haben einen Fehler gemacht im YouTube-Podcast letzte Woche, den wir gerne korrigieren wollen würden.
Ach so, ja, genau. Also, wir haben gesagt, dass wir Hi-Fi Rush vorbestellt haben und hoffen, dass es bald ankommt, jetzt im Zuge der Erschließung und allem. Da ist uns ein Fehler unterlaufen. Ich habe das tatsächlich verwechselt mit High on Life, was ich schon vorbestellt habe bei Limited Run, was ja ursprünglich auch Xbox exklusiv erschien und jetzt eben für die PS5 kommt. Und in dem Moment, wo wir drüber gesprochen haben, kam mir das in den Sinn. Hi-Fi Rush ist natürlich noch nicht vorbestellbar und wird hoffentlich bald vorbestellbar sein. Jedoch habe ich jetzt von einem treuen Zuhörer von uns die Tage über Facebook auch so ein bisschen Insights mitgeteilt bekommen. Denn nach der News, dass Tango geschlossen wurde, haben sich wohl einige Gamer versammelt und haben an Limited Run geschrieben, hey, wie sieht's aus mit der Vorbestellung, wann kommt Hi-Fi Rush? Und so wie es aussieht, wurden alle Beiträge, alle Bilder, alles zu der physischen Fassung von Hi-Fi Rush entfernt.
Nee, ne? Jetzt echt?
Ja, ja, ist nicht mehr auffindbar. Nicht auf Twitter, nicht auf Limited Run, nirgendwo. Oh, ich hoffe, dass da nichts dran ist, ne? Aber ich könnte es mir denken.
Boah, ist das kacke.
Kostenreduzierung und so.
Also bei mir ging es genauso. Ich hatte mich da genau mit eingeschlossen. Ich bin auch davon ausgegangen, ich habe Hi-Fi Rush vorbestellt, es war aber High on Life. Und die Intention, beides physisch zu kaufen, war
ja,
halt, ist gegeben. Deswegen ändert es nichts am eigentlichen Inhalt unserer Aussagen. Wir wollen das nur noch mal kurz klarstellen.
Wisst ihr auch,
trotzdem bin ich jetzt mega down. Wenn das wirklich nicht physisch kommt, dann boah.
Es ist schade.
Bin ich aber richtig. Dann hört es aber auf hier.
Es ist richtig schade, denn was bei Hi-Fi Rush das Problem ist, da sind ja lizenzierte Songs drin. Und lizenzierte Songs bedeutet irgendwann mal laufen die aus und dann sind der digitale Store dann irgendwie wieder, das wieder wegnehmen und dementsprechend hast du das Spiel irgendwann mal nicht mehr. Und das ist sehr, 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 sehr scheiße, wenn es dann keine physische Version gibt.
Ja. Ey, du kannst es echt bei Limited Run nicht mehr suchen, ne? Fuck, ey. Och nö, mach doch nicht diesen
hier. Also ich gucke jetzt gerade nochmal in meinen Facebook-Account, wo Yannick, Grüß an dich, mir geschrieben hat. Und er schreibt, auf der Twitter-Seite fragen seit Tagen alle Limited Run, wann es endlich ein Update gibt, weil seit 3 Monaten nach der Ankündigung nichts mehr kam. Ja, und das ist halt alles entfernt. Es gibt nichts mehr. Alles, was auf eine Vorbestellung hindeutet, ist gelöscht worden.
Das ist ja kacke, ey.
Aber still und heimlich, ne?
Ja, ja.
Und das ist schon ein derber Move, ey, wirklich.
Und es wirkt auch immer so, ob nun auch Psychonauts 2, was ja nun auch von Double Fine ist, von Microsoft Studio, als auch Pentiment, was ich vorbestellt habe, ne? Auch ich habe auch Grounded vorbestellt. Ich bin da bei allen Spielen von Microsoft dabei, aber das wirkt ja immer so, als wäre das von den Studios selbst gemacht, von den internen Studios, also von Obsidian, von Double Fine, ne? Und naja, wenn's Tango Gameworks nicht mehr gibt, klar, dann fällt das halt weg, ne? Das wäre echt übel, ey. Boah, bitte nicht, ey.
Hoffen wir das Beste. Aber komm, zurück zu Hellblade. Komm.
Ja, und das passt nämlich auch. Das gibt's nämlich auch nur digital.
Genau. Matthias,
hau raus. Es wird immer schlimmer.
Ich habe jetzt eigentlich keine guten Nachrichten. Naja, jedenfalls ist uns, aber auch vielen anderen auch aufgefallen, wenn man über die dicken First-Party-Xbox-Spiele redet, dann fällt auch Hellblade 2 darunter, Senua's Saga. Und das kommt schon, also zum Zeitpunkt der Aufnahme nächste Woche. Also es ist jetzt eigentlich schon da oder nächste Woche. Ich weiß auch, komm jetzt mit den Terminen durcheinander, ist ja egal. Aber warum kriegt man da kein Marketing zu spüren? Warum gibt's keine YouTube-Trailer? Warum gibt's keine Litfaßsäulen? Ne? Also alles, was so dazu gehört, gerade für so ein, das ist ungefähr zu vergleichen, würde ich sagen, wie ein Horizon, ne, für Sony. Das ist,
ja,
ein,
ja.
Hellblade 2 ist einfach eines der First-Party-Dinger für die Xbox, aber da passiert gar nichts. Und das ist, da munkeln halt viele, was das bedeuten könnte. Ist es denn auch vielleicht so ein vorsichtiges, okay, wenn das Ding halt floppt, seid ihr weg so? Oder ist es, ne, oder ist es, was weiß ich was? Also, das ist einfach momentan sehr, sehr labil alles. Und das, was haltet ihr davon?
Was mich ja interessieren würde, ob irgendwie Review-Embargos bestehen, weil das ist auch so ein Zeichen, was so ein bisschen auf die Qualität eines Spiels schließen lässt. Ne? Wenn das Review-Embargo am Tag der Veröffentlichung endet, weißt du Bescheid, eigentlich.
Ja, ich habe leider kein Dings dafür bekommen, keine Anfrage, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber es sind noch keine Reviews draußen, es ist der 13.5., am 21.5. kommt es raus, also in einer Woche. Viele große Spiele sind ein, zwei Wochen vor Release schon, wenn man sehr sicher ist, über seine Wertung schon veröffentlicht. Es heißt aber noch lange nichts, ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schlecht wird, ganz ehrlich, weil erstmal spricht das ein Thema an, was sehr positiv aufgenommen wird bei Reviewern, also mentale Gesundheit, das wirst du automatisch schon mal nach oben voten, dann wird das, glaube ich, grafisch das krasseste Spiel dieser Generation sein.
Ich hoffe.
Das wird auch dementsprechend Punkte bringen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das storytechnisch jetzt einfach oder gameplay-technisch so abkackt, dass man das runterziehen muss. Ich kann mir, also das wird sicherlich 80 plus sein. Also jetzt mal schmeiß ich
mal. Ja, aber jetzt mal ehrlich, ne? Ich habe jetzt mal aus Interesse mal die Verkaufszahlen von Hellblade mir mal rausgesucht, vom ersten. Und das war ja ein Multiplattform-Titel, ne? Erschien ja auf PS4, auf Xbox One, auf PC. Schätzt mal, wie viel sich das verkauft hat. Im Gesamten, über alle Plattformen verteilt.
Ich sag 1,5 Millionen.
1,51 Millionen.
Ja, genau eine Mille.
Oh, scheiße, doch, Matthias.
Und das ist ein Multiplattform-Titel gewesen, ne?
Also, ja, aber zuerst ja nicht.
Bin mal gespannt, ey.
Das war erst ein Jahr PlayStation Exclusive, digital auch nur. Also das kannst, ne, das ist.
Ich kann mir aber genau diese Zahl habe ich mir vorgestellt. Das ist so, damals war das Hellblade-Marketing halt genauso wie heute, so ein bisschen. also das war einfach auch ein Independent-Spiel und Hellblade ist auch so, also ich weiß nicht, das ist jetzt auch kein Spiel für den Massenmarkt. Das ist jetzt kein Horizon, das ist jetzt irgendwo Spider-Man, was selbst Hans Wurst spielt. So, sondern halt Hellblade ist schon ein bisschen spezieller und deswegen ist Hellblade 2 dann vielleicht nochmal zusätzlich eine Herausforderung, weil es eben der zweite Teil ist, ne?
Es ist nur die Stimme in deinem Ohr, die dir sagt, spiel Hellblade 2.
Du musst das auch so mit 3D, weißt du, dass du lieber nicht.
Andi hat übrigens ein neues Mikrofon, falls ihr es jetzt nicht gehört habt.
Ja, stimmt.
Ich wollte nur sagen, der erste Titel, der war ja auch sehr kontrovers aufgenommen. Es gab ja viele Leute, die fanden den super, so wie ich, die sich einfach von Erlebnis haben flashen lassen, ne, und das richtig geil finden. Aber es gab auch sehr viel kritische Stimmen, weil das Gameplay-technisch halt wenig bot. Ich erinnere zum Beispiel an die Kritik, ich glaube, der Björn hat damals, der Speckobst, viele Grüße übrigens, der hat das ganz schön abgewatscht für sein Gameplay damals auf seinem YouTube-Kanal. Es gab also eine große Varianz in den Reviews. Dementsprechend, es ist sicherlich nicht für jedermann, das muss man halt auch sagen. Ne?
Also ich habe dem Spiel auf der PlayStation 4 damals eine Chance gegeben, als es nur digital erhältlich war. Dann habe ich mir die physische Fassung für die Xbox gekauft, habe es mir da nochmal angeguckt und ich habe es beide Male abgebrochen, weil es spielerisch echt eine Krücke ist, finde ich. Das ist überhaupt nichts für mich.
Aber wisst ihr, was das Gute ist?
Ich werde mir Teil 2 angucken, ist ja im Game Pass, aber ich hoffe wirklich inständig, dass die da gameplay-technisch ein bisschen was draufgepackt haben, weil wenn die das Spiel genauso designt haben wie das erste und nur die Optik wieder verbessert haben, wäre mir zu wenig persönlich.
Das Gute ist ja, wir werden über Hellblade im Speziellen mal in unserer Bonusfolge quatschen, die ihr dann.
Bonusfolge, was ist das denn?
Das gibt es exklusiv für Patronen auf unserer Patreon-Seite. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dem Controller Poesie Podcast noch expandieren lassen möchte, denn wir haben Bock, wir wollen das ein bisschen weiter rantreiben. Unser Ziel wäre dann, also unser, und nicht unser Ziel, sondern das nächste Thema für eine Bonusfolge wäre dann Hellblade 1. Wir hatten jetzt schon eine Folge zu Skies of Arcadia und davor zu Jack 1, also Jack 1, Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Und das nächste wird Hellblade, passend zum Release von Hellblade 2.
Cool, freue ich mich. Denn wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Hellblade und Andi nicht. Da können wir mal richtig diskutieren.
Ich fand's geht ja. So.
Perfekt, haben wir alle Meinung am Start. Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, aber was ist denn noch so passiert? Weil da gab's doch noch was mit Limited Run, da seid ihr doch mehr so drin. Da gab's auch ein großes
Thema, ne? Andi, willst du was dazu sagen oder?
Die haben es sich halt sehr einfach gemacht. Zumindest, wenn wir die Anschuldigung mal tatsächlich beim Zopf nehmen und das so kommunizieren, wie es nach draußen geleakt ist. Denn Limited Run hat Spiele fürs 3DO wieder auferlegt, wo ich auch ein großer Fan von bin. Ich habe auch ein 3DO. Und ich habe sogar mir überlegt, die Spiele mir zu kaufen über Limited Run, dann waren sie mir aber doch zu teuer. Und zum Glück habe ich es nicht gemacht, denn wie sich herausgestellt hat, sind die 3DO-Spiele auf normalen Rohlingen rausgegangen. Das heißt, die sind einfach nur mit einem Brenner auf Rohlinge gepresst worden und dann eben an die Käufer versendet worden. Das fanden natürlich viele, viele 3DO-Fans nicht so geil. Und dann gab es auch eine Entschuldigung, glaube ich, von Limited Run oder eine Klarstellung, aber die habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen?
Nee, das habe ich auch nicht mitbekommen. Ich
wollte dann war es nicht das, was ihr gemeint habt, aber ich...
Doch, das habe ich gemeint. Ich habe die Entschuldigung nicht mitbekommen. Ich habe auch angeschrieben, was ich von diesen 3DO-Spielen halte, die da einfach nur gebrannt waren. Genau. Und ich denke, bitte was? Das ist natürlich eine Frechheit, ne? Leute geben da sehr, sehr viel Geld aus für so eine Special Editions von alten 3DO-Spielen.
Also... Das, was ich so am Rande mitbekommen habe, wie gesagt, ich habe diese Klarstellung nicht selber gelesen, aber ich meine, da stand sowas drin wie, ja, wir haben mit unserem Lieferanten gesprochen, das Problem oder der Fehler, der liegt nicht bei uns, der liegt beim Lieferanten, wir werden sicherstellen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Was ich aber auch nicht so wirklich irgendwie... ja, glaubhaft finde, ehrlich gesagt, weil die haben doch eine Qualitätsabteilung oder sowas, oder? Und das muss doch vorher auffallen, bevor die in den Versand gehen.
Es ist ja jetzt irgendwie gefühlt, ich bin jetzt ja gar nicht so tief in der Materie drin, aber das ist ja gefühlt so einer von vielen Fettnäpfchen, in denen jetzt Limited Run reintritt, oder? Also kriegen jetzt öfter mal Kritik ab von Fans. Wie gesagt, da seid ihr wahrscheinlich noch ein bisschen besser informiert.
Wartezeiten sind echt immer Katastrophe, ne?
Nicht so wie bei First Press, ja? Nein. First Press ist noch schlimmer als Limited Run. Ich warte immer noch auf meine Chained Echoes
Edition. First Press ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als Limited Run Games und auch ein bisschen, also Limited Run gibt es seit 8 Jahren, die hauen jeden Monat 5, 6 Games raus, First Press haut 3 im Jahr raus oder 4, da kann ich das irgendwie voll verzeihen, also ne, dass es vielleicht auch mehr noch in Handarbeit ist, aber Limited Run gehört mittlerweile auch zu Embracer, die sind richtig professionalisiert und wie Matthias schon sagt, die hauen immer mal wieder so eine Kacke raus, ne, gebrannte CDs da von 3DO, also Rohlinge, das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, für so eine teuren Collectors Edition echt krass, denn die Wartezeiten der Hölle. Du wartest teilweise 1 Jahr und aufwärts auf die Games. Warum man nicht einfach die Spiele zuerst produziert und sie dann verkauft oder was weiß ich. Und
weil auch die sind ja auch nicht, ne? Das muss man auch sagen.
Das stimmt auch. Aber auch dieses dann, es ist ja limitiert, so ein Schwachsinn, das ist ja auch immer eine regional limitiert. Zum Beispiel die Contra-Operation Galuga oder wie das heißt, ne? In den USA gibt es da nur eine Limited-Run-Version von, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Bei uns kannst du das im Einzelhandel kaufen.
Und abgesehen von der Switch, ne? Die gibt's nur bei Limited Run.
Ah, okay, ja gut. Aber stimmt, bei uns gibt's die nur auf Cartridge, auf Download-Code, ne?
Korrekt, ja.
Ja, okay, aber trotzdem, ne? Das ist halt immer so, das ist schon alles wirklich krasse Geldmacherei. Das Problem ist für mich als Sammler, die haben halt manchmal so gar krasse Sachen, wo ich einfach nicht Nein sagen kann, ne? Da sind halt, wie gesagt, ob das nun die Sachen von der Microsoft waren, oder jetzt kam gerade Far Cry 3 Blood Dragon für die PlayStation 4 und die Xbox und die Switch in einer physischen Version raus. Also als Single-Pack, nicht in diesem Far Cry Survivor Dreifach-Pack, sondern wirklich ne als einzelner Release. Hey, da muss ich halt zuschlagen als Sammler, auch wenn ich da ein Jahr drauf warte.
Ja, ich bin da nicht so krass. Also ich habe auch bei Limited Run gekauft, aber ich kann es, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ich habe mir die Turok-Spiele damals bestellt.
Ja.
Das war klar, dass ich die haben will. Shadowman Remastered habe ich mir bestellt. Und zuletzt High on Life. Und das war's, glaube ich, auch schon. Also ich bin da nicht so hinterher wie andere.
Oh, ich habe da so viele offen. Ich kann ja mal durchgehen. Hier Far Cry 3 Blood Dragon. Grounded. Fully Yoked Edition für die, ne, dieses Obsidian-Dings. Grandia HD Collection für die PS4. Habe ich schon für die Switch. Die geht wieder raus. High on Life. Pentiment. Rocket Knight Adventures Resparked. Und
Alter, ja, du kaufst also, viel mehr.
Das sind ja auch bekannte Sachen. Da freue ich mich über physische Versionen einfach. Das sind halt auch gute Spiele, bekannte Spiele. Und wenn es da halt keine physischen Versionen gibt, dann muss man halt den Umweg gehen und diese teuer und auch langwierig über Limited Run Games kaufen. Ne? Naja. Soll aber niemand sagen, ich unterstütze nicht physische Games. Von daher.
Das sagt, glaube ich, niemand, ja. Aber bei weitem nicht. Ich überlege, ob wir noch irgendeine wichtige News noch hätten, die in letzter
es gab,
Zeit...
Es gab ein bisschen mehr Gerüchte zum Switch-Nachfolger. Hatte ich ja, glaube ich, auch in die Gruppe gepostet. Ich werde jetzt die Specs nicht alle durchgehen, die da standen. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass wenn diese Gerüchte stimmen, die Performance, die Hardware des Switch-Nachfolgers sich irgendwo zwischen einer PS4 Pro und einer PS5 bewegen. Eher in Richtung PS4 Pro, was ich persönlich okay finden würde, und ich glaube, dass ich das Nintendo auch zutrauen kann, dass die nochmal eine Generation wieder hinterher sind, wie bei allen anderen Konsolen seit der Wii. Aber mir persönlich wird's ausreichen, glaube ich, weil wir mit einer Performance irgendwo ein bisschen stärker als PS4 Pro dennoch sicher gehen können, dass auch weiterhin Third-Party-Titel für den Switch-Nachfolger erscheinen und eben auch mit den First-Party-Spielen von Nintendo befeuert werden. Und das geht auch so einher mit der News von Square Enix heute. Ich weiß nicht, ob ihr die gelesen habt, aber Square Enix will sich ja jetzt auch mehr auf Releases auf allen Konsolen fokussieren, also auch auf der Switch oder beziehungsweise auf Switch-Plattformen, heißt es wohl. Daher.
Ich habe es genau andersrum verstanden.
Nee, also ich meine, von Nintendo-Konsolen gesprochen.
Ja, auf jeden Fall. Aber die wollen halt Multiplattform gehen und nicht nur Switch. Das heißt, also alle Titel, weil man muss ja sagen,
ja, richtig, Multiplattform inklusive Switch, weil bisher war ja Square Enix entweder sehr Sony-affin oder sehr Nintendo-affin.
Das wollte ich gerade
sagen. Jetzt sehr öffnen die sich.
Das wollte ich gerade sagen. Square Enix war ja sehr Nintendo-affin und hat ganz viel Exklusivsachen für Nintendo rausgehauen. Von Dragon Quest, Treasure,
Harvestella zum Beispiel, was
Harvestella, auch richtig cool ist. Harvestella, Triangle, Strategy, Chocobo, GP,
genau.
Diese ganzen Titel, die wird es nicht mehr nur für Switch geben, sondern die werden Multiplattform werden in nächster Zeit.
Ja, gut, auf der anderen Seite hast du ein Final Fantasy VII Remake.
Ja, genau.
Ne?
Ja, und natürlich auch diese Sachen, ich glaube, Final Fantasy VII Remake, das nun gezielt nicht, aber alle größeren AAA-Releases in nächster Zeit, sowas wie Forspoken und Final Fantasy 17, wird es wieder überall geben. Ich glaube, die Final Fantasy 7 Trilogie, die ist gelockt von Sony. Die wird nicht auf der Xbox kommen, sonst wäre da schon lange was passiert. Ne? Man darf auch immer nicht vergessen, dass Sony der Publisher von Final Fantasy 7 auf der PS1 war hier bei uns in Europa. Die haben da irgendwie einen Fuß in der Tür. Ne? Keine Ahnung. Aber alles andere wird in nächster Zeit Multiplattform oder auf mehreren Systemen kommen. Was ich cool finde, weil es halt in alle Richtungen coole IPs gibt und jeder kann sich dann seine Konsole aussuchen, für was du das haben willst, ne?
Ja, klar.
Und
wir haben,
was war eigentlich der...
Was? Ja? Ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben noch so ein bisschen was vor. Wir haben ja noch das GOAT-Turnier und Fragen und Kunibert. Deswegen lass uns mal den News-Block mal schließen. Machen wir mal jetzt die nächste Folge Kunibert.
Kunibert. Oh, Kunibert.
Willst du den Jingle einspielen, dann tust
du
es.
Der ist schon vorbei.
Das lasse ich drin, Alter.
Dann schneid's raus.
Nee.
Also,
ja, wir haben noch nie geschnitten. Nicht mal Furze werden hier rausgeschnitten.
Auch wieder, aber. Also, unser lieber Zuhörer und Patreon-Unterstützer André hat mir bei Patreon geschrieben im Community-Tab. Liebe Grüße gehen an dich raus. Und der hat mir einen richtig, richtig coolen Kunibert geschickt, den ich euch jetzt gerne vortragen möchte. Und das wird hart, also stellt euch da schon mal drauf ein. Okay. Es geht nämlich um die Top 5 Spiele, die im Jahr 2008 erschienen sind.
Oh, 2008, okay.
Okay. Oh, jetzt fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Ja, und dann ihr sortiert. Ich glaube, Kunibert, das ist bekannt, das brauche ich nicht erklären. Es geht los mit GTA 4.
Oh. War natürlich Nico
Bellic. War geil. Ich hatte das Gefühl. Hab das Gefühl, der ist so als schwarze Schaf der Serie verkommen, aber es gibt halt wirkliche Hardcore-Fans und ich habe das Spiel zu. Also 1000G gemacht, ne? Mit allen Tauben, allen Monster-Jumps, alles. Ja. Also fand das schon geil, aber ich hätte trotzdem jetzt die 3 genommen, weil 2008 war ein Banger, ja, und ich glaube, da kommt noch das eine oder andere Spiel,
was ich im Kopf hab. Wenn ich was da noch so kommen kann, ich würde es auch erstmal, obwohl es GTA 4 ist, ich würde es gemütlich auf die 3 packen, bin ich bei dir.
Ja. Okay, also ab in die Mitte auf die 3. Mario Kart Wii.
Mario Kart
Wii? Boah, nee.
Boah, das ist jetzt eine eklige Platzierung. Das wäre nämlich ein richtig schöner Dreierplatz eigentlich.
Mario Kart geht immer, aber die Wii-Version, wo du dann so
mit der
Wii
hab ich sehr wenig gespielt, muss ich auch sagen. Ich habe extra das Lenkrad gekauft und fand das richtig kacke mit dem Lenkrad.
Ich glaube,
das ist, glaube ich, hinter Mario Kart 8 die erfolgreichste Fassung von Mario Kart.
Ja, wegen der Wii
wahrscheinlich. Auch damals, und weil man die ja online spielen konnte, ne?
Die erste Mal, ne?
Ich glaube, das ist okay.
Der ist ging auch schon.
Aber ich hätte den jetzt auf die... Oh, soll man den sogar auf die 5 packen oder auf die 4?
Auf die 5, nee, es kommt auf jeden Fall noch ein Trolltitel. Lass, auf 5 müssen wir fragen. Lass es auf die 4 packen, ja?
Das ist der Trolltitel.
Nee, okay, das ist ein Mario-Spiel, ne?
Machen wir die 4, natürlich. Mario Kart ist immer okay, also, hallo?
Ja, okay, 4 heißt immer noch okay.
Okay, jetzt kommt ein Banger für die Xbox 360, Gears of War 2.
Das
beste Gears of War.
Ja, definitiv.
Hätte 2 oder 1. Wo packen wir es hin?
Boah, ey, die ist schon bewusst, also ich sag jetzt mal, ich glaube 2008 war auch Dead Space, ne? Und Mirror's Edge meine ich. Ja. Oder war das nicht das Jahr?
Ja. Und war da nicht auch Lost Odyssey?
Denk nicht so viel darüber nach.
Boah, das war 2006. Wohin. Lost Odyssey war 2006.
Nee, nie im Leben. Nee.
Lol, ich guck jetzt nach.
Lost Odyssey kann
und,
nicht sein.
Metal Gear Solid
2007.
Oh fuck, okay, dann sind wir da schon mal safe. Ja komm, lassen wir mal mutig sein.
Ab auf die 1. Das ist auf die 1. Also das ist ein richtiger
Wir haben so, Multiplayer so auf Microsoft. So wir haben so rumgehackt auf Microsoft.
Das waren noch die Zeiten, wo wirklich jedes Ding ein Banger war.
Gears of War 2 auf die 1. Go.
Dead Space.
Ich wusste es. Nein! Ich wusste es. Ja, aber Dead Space, es muss auf die 2. Es wäre vielleicht bei mir
geswitcht. Geht ja nicht anders.
Ich mag
eins beide. Der geilsten Horrorspiele aller Zeiten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Mit einer der besten Soundkulissen aller Zeiten.
Auf jeden Fall, das stimmt auch.
Aber was ich kann
dir gesagt,
aber die 2, geht auf die 2. Geht ja nichts anderes. Die 5 können wir es nicht packen. Das ist reserviert für...
Was habt ihr jetzt? Nur noch die 5 über?
Ja.
Und damit geht Platz 5 auf Metal Gear Solid 4.
Ich hab das Mario Kart auf die 5 tun wollen, Mann.
Meine erste Kunibert-Niederlage.
Ich hab's doch gesagt, auf die 5. Selbst da wäre es eigentlich noch zu...
Was, du wolltest Dead Space auf die 5 packen?
Nein, ich hätte Mario Kart auf die 5
gepackt. Ja, hattest du recht. Ja.
Also,
wir hätten GTA auf die 5 packen sollen gleich.
Ja, natürlich. Ich glaube auch bei mir. Aber ich sag dir ganz ehrlich, für mich wäre Metal Gear Solid 4 tatsächlich auf der 3 am besten aufgehoben mit den anderen beiden noch dazu. Also Gears of War 2 und Dead Space fand ich noch geiler.
Ich hätte Dead Space wahrscheinlich auf die 1 gepackt, weil das wirklich so ein Original-Ding war.
Ja, weißt du, stimmt.
Gears of War 2 und auch Metal Gear Solid waren beide Sequels, aber Dead Space war halt...
Es war alles Sequel, GTA 4, aber Mario Kart Wii war ja... Nee, ich meine außer, ne? So, das waren alles Sequels, außer eben Dead Space in dem Jahr, ja.
Ja.
Aber es war auch ein Banger, ja, ne? Also 2008
gute Liste, ja. Also da war keine Trolltitel.
Ich gucke jetzt gerade mal auf Games 2008. Ich sag jetzt mal, welche Spiele noch rausgekommen sind.
Prince of Persia.
Fallout 3, Smash Bros. Brawl, Left 4 Dead, das erste. Army of Two, Star Wars The Force Unleashed.
Das war auch gut.
Das ging.
Far Cry 2, Devil May Cry 4. Und dann gehört es schon langsam so Saints Row 2. Prince of Persia hast du richtig gehabt, dieses dieses Reboot-Versuch.
Das war auch ganz nett, das war ganz nett.
Sonic Unleashed und Mirror's Edge.
Ja, ja, hat er, also war, hat er uns gekriegt. Wer war der Zuschauer nochmal?
Der André.
Der André, ja. Herzlichen Glückwunsch, da hast du uns tatsächlich einen reingewirkt, ja.
Boah, was für ein gutes Jahr das war, das ist ja auch recht abartig, ne?
Ja. Das ist ja auch echt nochmal ein Rüdiger wert, ne? Die besten Spielejahre.
Ja, boah.
Alter Schwede, das wäre heftig.
Da kann man diskutieren.
Das ist hart. Ja, aber da brannst du keine Top 10 reinbringen, weil das ist ja...
1998 ist ungeschlagen auf der Nummer 1.
2017 ungeschlagen auf der 1.
Boah, 98, Half-Life, Metal Gear Solid, Zelda, Resi 2, ja, da sind einige Banger drin.
Ich sage 2002.
2002.
Ocarina of Time, Resident Evil.
Ocarina of Time kam nicht 2002.
Hä? Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade das hier gelesen. 2002 war Metroid Prime, Wind Waker, Vice City.
Jetzt komme ich. Nein. Jetzt komme ich mit 2017, pass auf. Horizon Zero Dawn, Breath of the Wild, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey, Nier Automata, Cuphead, What Remains of Edith Finch, Hellblade, Prey. Kann ich noch was finden? Uncharted Legacy. 98
Mario hatte Kart
8 Deluxe.
98 hatte Banjo-Kazooie, ja.
Ja, okay.
Hollow Knight war auch 2017.
Xeno Saga.
Ja.
Also
dann ist es 98
geworden. Ja, also das 98 ist, glaube ich, das, und wie ich schon gesagt, Half-Life, Metal Gear, ne, das war alles
98. Ich kann aber auch noch auffüllen, ne? Dragon Quest 11, Wolfenstein 2, also bei mir kommen auch immer mehr und mehr, je länger ich hier suche. Also
wie wir uns gerade versuchen, uns so gegenseitig zu
Xenoblade Chronicles 2 habe ich auch noch zu bieten. Crash Bandicoot Remastered, die Trilogie. Also,
aber hey, wir reden hier doch gerade über die besten Spiele aller Zeiten.
Oh, was können wir denn da machen?
Warcraft 3, World of Chaos.
Das Go-Turnier. Wir schließen es ab. Die letzte Runde startet. Wer es nicht mitbekommen hat, seit 2 oder 3 Folgen tippen wir hier, dass die Top 64 Games aller Zeiten basierend auf der Leserwertung der Game Informer. Die haben ein Bracket erstellt und das bis zum Ende durchgeführt und wir haben uns die Freiheit genommen, dasselbe zu tun und haben schon die ersten beiden Runden durchgetippt und wir gehen jetzt quasi in die Achtelfinalplatzierung und tippen bis zu unserem Sieger durch, ne?
Okay, ja. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen.
Dann, linke Seite, erstes Duell. Ein Duell für die Ewigkeit, möchte ich fast sagen. Glücklicherweise auch im gleichen Genre. The Witcher 3 gegen Mass Effect 2.
Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott, das sind zwei der besten Rollenspiele aller Zeiten.
Ja. Heute haben wir nur so eine Duelle. Keiner traut sich was zu sagen.
Boah, ich muss euch erstmal eine Vorrang lassen.
Ich muss abwägen. Das ist, das sind halt beides 10er-Titel. Das eine ist halt Science-Fiction, das andere ist Fantasy, ne? Mir persönlich gefällt einfach das Genre der Fantasy-Spiele ein Ticken mehr als Science-Fiction, aber auch nur deswegen würde ich Witcher sagen. Die sind beide gleichwertig, aber ich bin mehr der Fantasy-Typ.
Ja, also dass wir jetzt nur noch hier von 10 von 10 Spielen reden quasi, ne? Also nur noch wirklich Top-Ware, das ist klar. Ja. Also kein Spiel muss ich jetzt hier verstecken oder traurig sein, wenn es nicht weiterkommt. das ist eine dumme Floskel, aber man muss sich ja irgendwie entscheiden. Das ist wirklich sehr schwer.
Es ist wirklich
The Witcher 3 hat halt diesen Scope, ne, diese unfassbare Größe. Und Mass Effect 2 hat halt diese unfassbare Story und diesen unfassbaren Cast. Kaum eine Gruppe an Charakteren, an Partymitgliedern geht dir so ans Herz und wird so auf die Probe gestellt, wie hier in Mass Effect 2.
Mit die besten Dialoge hat das Spiel auch.
Ja. Soll ich wieder jetzt was wählen?
Boah, sag du, weil ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen. Was mir
so. Wenn du deine Entscheidung getroffen hast, dann sag sie. Dann,
The Witcher 3.
Dann fällt sie bei mir weg. Ich hätte aber auch jetzt Mass Effect 2 gesagt, denn aus Prinzip. Aber wir schicken The Witcher 3 in die nächste Runde.
Wieso ist es bei dir Witcher 3 geworden, Matthias? Boah.
Frag mich das mal ein anderen Mal, ich weiß es wirklich nicht. Ich muss halt sagen, Mass Effect, das war ja auch, ich bin genauso wie du, ich bin gar nicht so der Science-Fiction-Typ, aber eine Serie konnte es bei mir richtig auslösen, das war Mass Effect. Und das
ist bei mir genauso.
Das ist in Star Wars und Star Trek nichts davon, aber Mass Effect war richtig, richtig abgefahren, aber The Witcher 3 war auch irgendwie ganz, es war einfach perfekt fast.
Mass Effect generell auch, der erste fängt schon an, war auch eine der ganz wenigen Rollenspielserien oder Serien, wo ich wirklich jeden fucking Lore-Eintrag gelesen habe. Immer wenn ich eine Information
dazu bekommen
habe. Codex-Eintrag, habe ich mir alles durchgelesen. Ich fand das so geil, weil da gibt's ja auch so interessante Alien-Rasse, ne? Wie diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, die keine Emotionen haben, die dann immer sagen müssen.
Elkor.
Freundlich. Ja, genau, die Elkor. Freundlich. Ich begrüße sie.
Ja. Ne? Oder die Hana, wo ich mich bis heute frage, die Hana, das sind so Quallenwesen. Die Thane aus Mass Effect 2, das ist dieser komische Drill, der diesem Assassine, so, den haben sie. Also ich guck mal, dass ich sowas weiß. Den haben sie aufgenommen und bei sich aufwachsen lassen. So, das sind diese Quallen. Ich verstehe das teilweise nicht. Aber okay.
Thane ist ja auch eher echsenmäßig unterwegs gewesen, ne?
Aber das zeigt einfach, wie geil ich dieses Universum fand.
Also ich glaube, das war tatsächlich Peak BioWare, oder?
Ja. Das war
Peak. Obwohl da kommen sich einige, oder?
Hey, also das war ja wirklich. Es war, also ihr müsst euch vorstellen, 2007 Mass Effect 1, 2009 Dragon Age Origins, 2011 Mass Effect 2. Ne? In den vier Jahren haben die einfach mal, das war wirklich Peak. Also natürlich auch Anfang der 2000er schon mit KOTOR und Baldur's Gate. Aber die 10 Jahre so irgendwie, boah, das war echt crazy. Naja, okay, nächstes Duell.
Mhm.
Shadow of the Colossus gegen Super Mario 64.
Mario 64.
Shadow of the Colossus. Aber auch sehr, sehr schwer, aber
sehr, sehr schwer. Shadow of the Colossus ist halt so unfassbar einzigartig. Aber Super Mario 64 ist halt unfassbar nostalgisch, hat quasi das 3D Jump'n'Run Genre, ich möchte nicht sagen begründet, aber deutlich nach vorne gebracht und in den Mainstream gebracht. Genauso auch einfach wie 3D-Spiele.
Darf ich dir deine Entscheidung etwas leichter machen?
Ja.
Kennst du ein anderes 3D-Jump'n'Run-Spiel, das ungefähr so gut ist wie Super Mario 64?
Ja.
Welches?
Ja, Super Mario Odyssey fand ich zum Beispiel ähnlich gut.
Kennst du ein anderes Spiel, das ungefähr weiß, genauso gut ist wie Shadow of the Colossus?
Die wird mich umbringen, wenn ich das mache.
Alle werden dich umbringen, egal was du machst.
Ja, wir haben alle Marios auch schon rausgekickt, aber es tut mir leid, die Nostalgie ist zu hart bei mir für Super Mario 64. Ich wähle Super Mario 64. Gut. Nächstes Duell. Zelda Ocarina of Time gegen Resident Evil 4.
Ah, das ist einfach.
Ja, für dich schon, ja.
Das ist auch für mich einfach. Also,
dann haut raus.
Ocarina of Time war das Abenteuer meiner Kindheit und da steht nichts drüber.
Ocarina of Time ist die Essenz von Abenteuerspiel, wie ich sie mir vorstelle, und deswegen ist das ist auch eins der besten, wenn nicht sogar das beste Zelda-Spiel.
Obwohl Resident Evil 4 eins der besten Horrorspiele aller Zeiten ist,
ja,
gehe ich
natürlich
mit und schicke mit 3-0 Ocarina of Time weiter. So, spannendes Duell für mich zumindest, für euch, glaube ich, weiß ich gar nicht, aber wir haben es ja zumindest schon zweimal gewinnen lassen. Es ist Chrono Trigger gegen Baldur's Gate 3.
Ja, ich mach's kurz. Baldur's Gate 3, bestes RPG der letzten Jahre, wenn nicht sogar vielleicht irgendwann mal für mich eines der besten RPGs aller Zeiten, weiß man nicht. Und Chrono Trigger kam ich nie so richtig rein, das habe ich schon ein paar Mal probiert, also es fällt mir die Auswahl leichter.
Das ist bei mir genau andersrum. Ich wähle Chrono Trigger, weil das ein Spiel ist, was ich durchgespielt habe. Und Baldur's Gate liegt hier noch verschweißt bei mir rum. Nicht beurteilen.
Ja, eins der besten westlichen RPGs aller Zeiten. Chrono Trigger, eins der besten östlichen JRPGs aller Zeiten. Ich bin ja mehr JRPG-Fan. Fuck it, Chrono Trigger, yes!
Dann wird's halt beim nächsten Mal ausgewählt.
Ich gehe mal auf die andere Seite, dann machen wir da die Achtelfinale durch. Wir gehen jetzt auf die 6. Seite des Bracket. The Last of Us gegen Final Fantasy X.
Oh.
Schönes Duell.
Oh, schwierig.
Ich fange mal an. Ich spiele. Okay. Oh, nee, ich fange doch nicht an. Schwer.
Schwer. Es tut alles weh. Ich habe Final Fantasy so geliebt. Ich habe das so geliebt, dieses Spiel.
Aber The Last of Us ist auch mega, ey.
Ja, das ist schwer. Ich, was sagt denn Andi?
Ja, bei mir ist das wieder so eine Herz-gegen-Kopf-Entscheidung. Ich hänge einfach ein bisschen mit dem Herz an Final Fantasy X, weil das so das erste große Rollenspiel auf einer neueren Konsole war. Ich kam ja vom GameCube, hab mir dann die PS2 extra dafür gekauft und hab das Spiel in jeder Sekunde genossen. Aber das Gleiche gilt halt auch für The Last of Us. Trotzdem hängt bei Final Fantasy einfach die Nostalgie dran und deshalb wähle ich Final Fantasy.
Ich wähle Last of Us.
Ich wähle Final Fantasy. Das ist auch genau so eine Herzensentscheidung. Okay. Natürlich ist The Last of Us das, weiß nicht, ist einfach ein Meilenstein.
Wolltest du gerade sagen, natürlich ist Last of Us das bessere Spiel?
Nee, ich mag es nie zu sagen, was jetzt objektiv besser ist, weil das ist einfach Bullshit. Nein. Aber grundsätzlich, da hängt einfach so viel Herz dran. So Final Fantasy 10 ist so, ja, doch, das muss sein.
Finde ich super. Final Fantasy, bin ich absolut.
Finde ich super, deswegen habe ich nicht gewählt.
Nein, ja, ich liebe Final Fantasy. Ich hätte beides durchgewählt. Es ist für mich super schwer zu entscheiden. Ich bin mit beiden vollkommen d'accord. Ich liebe beide Games und zumindest habe ich Last of Us dann nochmal eine kleine Stimme gegeben. Es ist kein 3-0. Das finde ich ganz gut. Oh, jetzt auch mega spannendes Duell. Metal Gear Solid, Persona 5 Royal.
Oh, boah. Das erste Metal Gear?
Das erste Metal Gear.
Zählt auch Twin Snakes, weil ich habe das erste nicht gespielt.
Ist ja das gleiche, quasi ist nur das Remake, ne?
Ja, eben. Also, dann Twin Snakes.
Ja.
Nee, da muss ich Persona 5, nee, das ist eigentlich total scheiße. Das ist scheiße. Aber ey, Persona 5 Royal, das war so ein Banger für mich. Aber Metal Gear Solid, ich nehme Metal Gear Solid. Ich nehme Metal Gear Solid.
Es geht mir ähnlich, ich liebe Persona 5 Royal. Es ist wirklich ein geiles JRPG, ist eins der besten aller Zeiten. Aber Metal Gear Solid, fuck ey, es ist Metal Gear Solid. Ja. Ich will es auch weiter. 3-0. So, da machen wir es jetzt aber klar, das muss schnell gehen jetzt. Metal Gear Solid 3 gegen Half-Life 2.
Half-Life 2.
Das ist klar. Yes.
Ja, einfach nur, wir können nicht hier zwei Metal Gear Solids im Halbfinale, nee. Auch, also, und das soll Metal Gear Solid 3 nicht schlecht machen, weil es ist ein wahnsinnig geiles Spiel.
Mhm.
Aber Half-Life 2 ist der beste First-Person-Shooter aller Zeiten. Gut, genau. Letztes Duell im Achtelfinale. Mhm. Skyrim gegen Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII.
Ich muss Skyrim wählen.
Dann darf ich entscheiden. Es ist die leichteste Entscheidung, die ich je in meinem Leben hatte. Final Fantasy VII.
Ich find's geil, wie das...
Ja, Skyrim mag ich nicht. Ist overrated. Overrated.
Ich habe Skyrim durchgespielt, Final Fantasy 1 auf der PS1 nie wirklich gespielt und hier Rebirth habe ich abgebrochen, also von daher Skyrim.
Übrigens, in den Kommentaren, wir haben diese Folge ja mittlerweile, die letzte Folge ja auch bei YouTube hochgeladen, haben schon ein paar Leute gemeckert, dass wir Elden Ring rausgekickt haben. Aber ja, spätestens jetzt.
Wer hat es nochmal weitergewählt?
Ich hätte es weitergewählt.
Achso,
du hast GTA San Andreas befürchtet.
Sehr gut.
Und dann haben wir GTA San Andreas gegen Metal Gear Solid 3 verlieren lassen und nur um Metal Gear Solid 3 dann gegen Half-Life 2 rausfliegen zu lassen. Und Elden Ring gegen Half-Life 2, das wäre ein anderes Kaliber gewesen, glaube ich.
Wäre trotzdem Half-Life 2, glaube ich, geworden.
Ich hätte doch 3 Minuten länger überlegen müssen, glaube ich. Okay, Halbfinalzeit. Ah, nee, ist immer noch nicht Halbfinale. Nee, ist ja noch gar nicht halb. Ist ja, jetzt ist Achtel, Quarterfinals, aber wir sind wieder im linken Bracket. Okay. The Witcher 3 gegen Super Mario 64.
Boah, nee, da muss ich. Ja, ich hatte jetzt gerade, The Witcher 3. Aber obwohl, Super Mario, ja, Witcher 3. Ich bleib beim Witcher 3.
Witcher 3, ja.
Na gut, dann ist meine Meinung, ich würde wahrscheinlich auch Witcher 3, obwohl Super Mario 64 schon hardcore geil ist. Aber es ist auch egal, The Witcher 3 zieht ins Halbfinale ein. Nächstes Duell. Ocarina of Time gegen Chrono Trigger. Ich will Chrono Trigger.
Ocarina of Time.
Ocarina of Time.
Sorry, Chrono Trigger.
Okay, wieder zurück auf die andere Seite. Final Fantasy X gegen Metal Gear Solid.
Ah, das ist jetzt
Final Fantasy 10.
Oh, das ist für mich so hart.
Metal Gear Solid.
Oh nein. Ich hasse Jansel, was er immer macht. Er macht das, habt ihr schon bemerkt, dass er immer mir die Qual war?
Erst zweimal heute.
Er denkt sich halt, egal,
es ist auch meine Meinung einfach und es macht es ja spannend. Also ich würde hier
auch noch aus dem Grund, weil wir noch ein anderes Final Fantasy im Rennen haben, schicke ich hier Final Fantasy, schicke ich Metal Gear Solid durch.
Ich will dann nehme ich jetzt hier schweren Herzens Metal Gear Solid.
Okay.
Oh, das tut weh. Aber egal.
Und jetzt Half-Life 2 gegen Final Fantasy 7.
Half-Life 2.
Oh. Final Fantasy 7. Oh, sorry, ich wollte nicht zuerst machen. Und zwar, Matthias, tut mir leid.
Aber ist ja klar, was ihr weiter wählt. Komm, mach kurz. Nee,
überhaupt nicht. Nee, das ist also überhaupt nicht klar. Also, man muss ja, ich habe nur eine ganz...
Hast du nicht gerade Final Fantasy 10 geopfert für Final Fantasy 7?
Nein, tatsächlich gar nicht. Nein, tatsächlich gar nicht.
Ach so, okay.
Ich sehe die auch wirklich als zwei separate Spiele. Ich habe eine ganz, ganz harte PC-Zeit und die ist richtig auf so einem Peak gewesen, als ich damals 2002 oder 2001 Steam installiert habe, um Half-Life 2 zu spielen. Und das kann mir keiner nehmen. Und dieses Spiel war so gewaltig. Aber Final Fantasy 7 ist Final Fantasy 7, deswegen Final Fantasy 7.
Okay, nice.
Weil es einfach fucking Kindheit ist.
Nice, okay. Damit haben wir die beiden Halbfinals. Und ich muss jetzt mal was gleich loswerden. Wir haben zwei Spiele aus dem Jahr 1998 hier in dem Ranking. Eins aus 2015, eins aus 1997. Fuck, der Andi hat recht mit seiner 1998-Geschichte.
Siehst du mal.
Oh. Naja, okay, erstes Halbfinale. The Witcher 3 gegen Ocarina of Time.
Hier muss Geralt den Kürzeren ziehen und das Abenteuer meiner Kindheit gewinnt.
Ich lasse Matthias den Vortritt. Ich will dich nicht schon wieder.
Aber Andi zieht das einfach mit Ocarina of Time bis zum Schluss.
Er zieht das mal Ocarina of Time durch, ja.
Oh, ist das schwer. Wir haben auch keine West-RPGs mehr da, ne?
Nee. Wir haben aber noch RPGs da. Wir haben zwei RPGs gegen zwei Action-Adventure sozusagen.
Boah, das ist... super. Ja, schön. Ich nehm Ocarina of Time.
Dann nehme ich The Witcher, aber es reicht nicht für... Ocarina of Time ist der erste Finalist. Und jetzt die PlayStation 1, das PlayStation 1 Halbfinale. Metal Gear Solid gegen Final Fantasy 7. Die ewige Wahl. Was ist besser? Boah, ey, das sind beides wirklich, boah, ja.
Für Andi nicht. Andi kann da leicht spielen, oder?
Also ich habe ja, wie gesagt, nur Twin Snakes durchgespielt und fand's großartig. Das Original auf der PS1 kenne ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Und das ist bei Final Fantasy 7 genauso, kann ich nichts zu sagen auf der PS1. Aber Rebirth und Remake fand ich großartig, Rebirth habe ich abgebrochen. Deshalb bleibe ich dabei, ich wähle Twin Snakes. Also Metal Gear 1.
Ja, ich nehme Metal Gear Solid. Ich nehme Metal Gear Solid. Wenn ihr mich fragt, warum, kann ich es sagen, aber letztendlich muss ich sagen, wenn ich jetzt ein Spiel einlegen müsste, worauf ich am meisten Bock hätte, daran habe ich jetzt gerade einfach gedacht, worauf hätte ich jetzt mehr Bock, dann würde ich sagen Metal Gear Solid 1. Einfach diese dumme Synchro, diese völlig banalen Gegner, diese geilen Bosse, das ist einfach sowas von...
Ich finde auch Metal Gear Solid 1 ist von den alten Teilen, jetzt nochmal so Teil 2 und Teil 3, spielt er sich irgendwie noch mit am geilsten, weil er noch so ein bisschen gerade im Schussbereich, also so ein bisschen sich arcadiger spielt, weißt du?
Es gibt ja viele, die das irgendwie genau das bemängeln, dass das Metal Gear Solid 1 im Gameplay der schwächste ist, weil es so Pac-Man-mäßig ist. Du kannst halt oben rechts mit dem Radar sehen, wie ist das Sichtfeld, und dann kannst. Aber mir macht das überhaupt nichts aus. Nee, ich finde das total geil eigentlich.
Aber Final Fantasy 7.
Ja, okay, dann ist jetzt Metal Gear weitergewählt worden, ne?
Weißt du warum?
Warum?
Sonst wäre hier nämlich 1998 im Finale. Und jetzt haben wir wirklich unsere Kindheitsgame gegeneinander. Im Finale. Ocarina of Time gegen Final Fantasy VII.
Ja, war ja klar.
Die PlayStation-Kindheit gegen die
N64-Kindheit. Es ist ja, bei mir ist es ja so, es ist ja bei mir keine Kindheit. Ocarina of Time habe ich gespielt, da war ich, weiß ich, 20 oder sowas. Ich habe ja nie einen N64 besessen, habe quasi die Gamecube-Fassung gespielt in dem Wind Waker-Special-Ding. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Aber es gab auch, und ich weiß, es wird jetzt wieder viel Hate geben, aber es gab auch bei Ocarina of Time ein paar frustige Stellen, weil ich nie wusste, wie ich weiterkomme. Und deswegen nehme ich Metal Gear Solid. Aua, das tut mir jetzt selber weh, weil ich jetzt genau, ich habe gerade das Zerschmettern der Herzen gehört.
Ja, was soll man machen? Aber ja, das heißt, Metal Gear Solid zieht ins Finale ein. Ne? Metal Gear Solid gegen Ocarina of Time. Das Jahr 1998, triumphiert. Wir haben vorhin noch diskutiert und der Andi hat einfach recht. Oh, aber ein unfassbar geiles Duell.
Haben wir das gerade nicht gehabt, jetzt das Duell? Das Finale?
Ocarina of Time gegen Metal Gear Solid.
Ja.
Und ist das Finale jetzt.
Ja, und das habe ich jetzt meinen
Matthias hat gerade schon Metal Gear gesagt.
Genau. Ich habe was
gehört. Bleibt noch unsere Stimme. Nee, es bleibt noch unsere Stimme.
Okay.
Du hast doch eben erst geantwortet. Du hast nicht Final Fantasy VII gewählt, sondern Metal Gear Solid.
Ich habe Metal Gear Solid gewählt und dann war das Finale. Und das für das Finale habe ich jetzt für Metal Gear Solid gestimmt.
Genau. Achso, ich dachte, das wäre eben noch fürs Halbfinale gewesen. Nee. Naja, okay, Finale hast du schon für Metal Gear Solid gestimmt. Ja, Andi nimmt natürlich Ocarina of Time, ne?
Ja, einfach nicht nur, weil es ein gutes Spiel war und was meine Kindheit begleitet hat, aber auch, weil es halt so vieles beeinflusst hat. Wie viele Spiele haben sich denn Ocarina of Time seitdem als Vorbild genommen, ne? Das Lock-On-System und so weiter. Ja, also, kamen von A Link to the Past zu Ocarina of Time, ne? Das war ja auch ein immenser Sprung und ja, ich bleib dabei.
Ocarina of Time ist unfassbar geniales Game. Mehr Nostalgie, muss ich aber sagen, habe ich mit Link to the Past. Ich hatte das ja, glaube ich, erzählt. Das habe ich damals schon mit einem Kollegen gezockt. Deswegen war das meine erste Berührung mit Zelda. Aber Metal Gear Solid war halt Metal Gear Solid, ne? Und du sagst es, aber auch Metal Gear Solid ist ja bedeutend gewesen. Es hat ja diese Cineastik in Videospiele gebracht. Correct. Story und all sowas. Das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Gameplay-technisch ist es. Ich finde, ich habe es vor 3 oder 4 Jahren nochmal gespielt und ich kam gut durch, aber ich kenne das Spiel auch, ne? Wahrscheinlich das gleiche FIFA Ocarina of Time, wenn man das müsste ich auch mal wieder durchspielen, hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ne? Wahrscheinlich, es ist echt schwer. Aber ich bin halt auch ein PlayStation-Kind. Andi, es tut mir leid. Werde gesollt.
Das beste Spiel aller Zeiten ist 1998.
Das stimmt. Es ist jetzt natürlich so, ich habe jetzt auch schon ein paar Reaktionen so auf meinem Discord so mitbekommen. Gibt halt Leute, die das alles nie so richtig verstehen können, warum dieses Spiel gewählt wird. Aber hier muss man sagen, hier wurde demokratisch gewählt unter 3 Leuten.
Ja.
Wir haben unterschiedliche Geschmäcker, kommen von unterschiedlichen Plattformen. Da kommt halt einfach, da überwiegt halt eben so die Mehrheit. Und das ist halt 2-1. Und deswegen ist es natürlich jetzt ein überraschendes beste Spiel aller Zeiten, weil ich glaube, es würde niemals auf irgendeiner Liste das beste Spiel aller
Zeiten. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also
Metal
Gear ist schon allgemein angesehen ein Spiel und unser Halbfinale finde ich auch, also sehr, das sind einfach Top-Titel gewesen, ne? The Witcher 3, Ocarina of Time, Metal Gear Solid und Final Fantasy 7. Nicht umsonst werden diese Spiele auch bis heute noch so hochgehalten und die Serien vor allen Dingen. Also das ist schon, und natürlich ist es konsolenlastig bei uns, aber nicht umsonst heißt dieser Podcast auch Controller-Poesie als Zeichen für Konsole, ne?
Und nicht also Maus und Tastaturlambada.
Genau. Sehr gut. Wenn Interesse besteht, kann ich einen Screenshot unseres Turnierbrackets ja nochmal hochladen, dass die Leute sich, also unter der nächsten Folge, unter Twitter, dass die Leute sich das angucken.
Stimmt. Aber wurde nicht Ocarina of Time von der ursprünglichen Community
von der gewählt? Die ursprüngliche Leserwahl war Ocarina of Time.
Damit gebe ich mich zufrieden.
Ja.
Die haben mehr Ahnung als
ihr. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe gesagt, dass du das sagst. Die haben aber mehr Ahnung als ihr. Man muss auch sagen,
da können wir ja mal. Also, wen haben sie denn da im Finale gewählt? Da war im Finale Skyrim übrigens.
Das kann
da war das sein. Halbfinale also, das The Last of Us, Skyrim, Red Dead Redemption 2 und Ocarina of Time.
Das ist so,
wo man auch nichts gegen sagen kann, ne? Wo man einfach auch nichts gegen sagen kann.
Aber Skyrim, also jetzt, ich kann es irgendwo nicht verstehen, warum dieses Spiel so verdammt hoch bepriesen wird, so, weißt du? Das irgendwo, ja.
Mainstream.
Ja, vielleicht, das ist halt ganz klar, ne? Das ist, aber ich weiß auch nicht. Also, es ist auch so, da muss man auch einfach sagen, ich bin auch so PlayStation-Kind. Der Jansel halt auch, und das ist natürlich dann schon eine gewisse Gewichtung, so, das ist ja normal. Das hat man einfach wahrscheinlich dann schon gemerkt.
Man ist halt geprägt, ne?
Ja, man wird geprägt, ganz genau. So, wir hätten jetzt allerdings noch ganz, ganz viel zu bequatschen. Wir haben Fragen, wir haben noch so Sachen über Spiele, die wir gespielt haben. Wir haben wollten eigentlich noch über Steam Deck sprechen, wir wollten eigentlich noch über Handheld sprechen oder Sachen, die der Andi da alle hat. Ich weiß gar nicht, ich kann keinen Namen nennen, weil er hat mehrere. Deswegen, weil jetzt allerdings so die Stunde voll ist und wir jetzt hier eine kleine Ankündigung machen wollen, denn, das hätten wir eigentlich am Anfang machen können, wir sind halt clever wie immer, wir werden nächste Woche noch eine Folge hochladen, also quasi Folge, wir sind jetzt bei, das ist jetzt Folge 53, ich muss jetzt gucken, lass mich mal kurz 53, mal schauen.
53, doch müsste 53 sein.
Genau, das ist jetzt Folge 53, nächste Woche kommt schon Folge 54, das hat einen organisatorischen Grund, denn ab der Folge 54 gibt es dann wieder einen zweiwöchigen Rhythmus, das mussten wir umstellen, aber damit ihr nicht 3 Wochen auf dem Trockenen sitzt, haben wir einfach quasi gesagt, dann kriegt ihr jetzt sofort nächste Woche die nächste Folge. Und da werden wir dann die Fragen und die ganzen übrig gebliebenen Themen aufgreifen und die mal bequatschen. Also keine Sorge, wir haben die Sachen nicht vergessen, wir haben die alle schon gespeichert. Und natürlich könnt ihr trotzdem Fragen stellen über kontakt@controllerpoesie.de, über Twitter oder uns privat anschreiben oder was auch immer. Oder ihr seid einer von den coolen Leuten und kommt zu uns auf Patreon. Da kriegt ihr exklusiven Zugang zu unserem Discord-Server. Ihr habt die Möglichkeit, die Bonusfolgen anzugucken. Und weitere Ideen haben wir noch in Planung. Beispielsweise gibt es dann auch noch die Möglichkeit für einige Supporter, Kunibots-Vorschläge zu machen, Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Alle Informationen findet ihr auf unserer Patreon-Seite, findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung oder einfach mal googeln, Controllerpoesie Patreon, dann werdet ihr fündig. Uns würde es freuen. Und deswegen bedanken wir uns auch ganz speziell bei einigen ganz besonderen Patronen und die lese ich jetzt vor. André Gladrow, Stefan Walker, Emter BLN, Bones, Bömmel, Cakebot, Captaintainment, Danny Boone, Elijah, Freddy Smalls, Kratzerack, Marco Di Falco, Marco Stülpe, aka Maggie2Go, Martin, aka Acid Burn, Mr. T, Ralf N. und Wundenmann. Vielen Dank an euch und an der Stelle sage ich, ich habe einen ganz, ganz langen Monolog gehalten. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Ihr habt jetzt nicht mehr gesagt, die letzten 5 Minuten gefühlt.
Animal Well ist geil.
Aber ich bin dabei, Matthias. Wir haben dafür für die nächste Folge ganz viel Content, auf den ihr euch schon freuen könnt. Von daher bis zum nächsten Mal.
Tschüss.